geht es um Thema Einheit. Einheit. Was bedeutet Einheit? Tobias, kannst du gleich mal das Bild einblenden. Es gibt eine Einheit, zum Beispiel bei der Bundeswehr. Es ist so eine bestimmte Gruppe Menschen. Und was kommt natürlich von mir? Kommt was von der Schafherde? Ist ja logisch. Wie soll das anders sein? Einheit, das ist eine Geschlossenheit, eine Verbundenheit, eine Unteilbarkeit, eine Ganzheit. Und da habe ich dran denken müssen, ja, Jesus hat es oft auch benutzt, die Schafherde, als eine Einheit. Da gibt es verschiedene Schafe in dieser Herde. Da gibt es männliche, da gibt es weibliche, da gibt es junge, da gibt es alte, da gibt es schwarze Schafe, weiße Schafe, gefleckte Schafe, schwarze auch, ja, erfahrene und Neulinge. Die Alten wissen besonders gut, wo es lang geht, wenn wir die Weide wechseln und wir die Richtung einschlagen, dann wissen die Erfahrenen schon, wohin es geht. Während die das erste Mal dabei sind, die schließen sich denen an. Aber es braucht innerhalb der Herde auch einen Anführer, einer, der sagt, wo es lang geht, der auch für Ordnung sorgt, der für Ruhe sorgt in der Herde, der aufmerksam ist vor Gefahr warnt. Und jede Herde braucht einen Hirten, jemand, der für sie sorgt. Er hält die Herde zusammen, er sorgt für Sicherheit, für Einheit, für ein gutes Miteinander. Und er entscheidet auch, wer zur Herde gehört. Thema Einheit. Als Christen, wir haben ja dieses Hoffnungsfest gemeinsam veranstaltet, mit anderen Christen zusammen. Und es hat funktioniert. Bin gespannt, was der Rainer noch zum Thema Einheit nachher zu sagen hat in der Predigt.
Ja, guten Morgen auch von mir. Als wir die Bilder gerade so angeguckt haben und die Kinder auch nochmal einen besonderen Raum bei den Bildern vom Hoffnungsfest bekommen haben, ganz bewusst ja auch, habe ich gedacht, wir können der Chris Straude mal einen Applaus geben, weil sie hat zum zweiten Mal das organisiert. Und auch wenn da alles so schön aussieht auf den Bildern im Vorfeld, ist es dann manchmal schon ein bisschen anstrengend, das hinzukriegen und sich auch zum zweiten Mal zu opfern, nicht dabei zu sein im Innenhof des alten Schlosses. Aber dieses Mal haben wir hoffentlich das Ganze aufgenommen, dann kann man es hinterher noch angucken. Einheit beim Kinderprogramm, beim Hoffnungsfest. Bei den Kindern ist es kein Problem. Es tut nicht weh, mit Kindern aus anderen Gemeinden zusammen zu sein. Ganz im Gegenteil, man kennt sich dann schon mal für die restlichen Schultage oder vielleicht fürs neue Schuljahr. Einheit unter diesen Kindern ist problemlos möglich. Wenn die Kinder Gottes dann ein bisschen älter werden, wird es dann vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber zumindest bei einem älteren Kind Gottes, bei der Heidi Mittermeier, hat das Hoffnungsfest große Begeisterung ausgelöst. Sie kam diese Woche dann sogar mal und hat ihre Dankbarkeit ausgedrückt. Fand die richtig stark. Von daher hoffe ich, dass ihr alle in gewissem Sinn dankbar seid für das, was wir da am Miteinander letzten Sonntag erlebt haben. Wenn wir über Einheit nachdenken heute Morgen, dann geht es ja nicht nur um Einheit zwischen verschiedenen christlichen Kirchen, Gemeinden oder Gruppen, sondern alles, was ich jetzt sage, kann man auch auf die Einheit innerhalb der Gemeinde übertragen. Und manchmal ist es ja schon sehr interessant, über was man sich alles streiten kann. In manchen Gemeinden streitet man sich, welche Farbe die Vorhänge haben sollen. Das hat man hier geschickterweise umgangen. Es gibt keine Vorhänge, ein Streitpunkt weniger. Man kann sich streiten, wenn man ein Gemeindehaus neu einrichtet, welche Stühle, welche Farbe die Sitze der Stühle haben sollen. Da habe ich schon wundersame Sachen erlebt. Vor 30 Jahren, als es noch keinen Beamer gab, da hat hatten sich darüber gestritten, singen wir jetzt Lieder von Folien. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, es gab mal Overhead-Projektoren mit Folien. Oder singt man aus dem Liederbuch. Für manche war das schon fast ein Glaubensbekenntnis. Und dann war die Frage, aus welchem Liederbuch singt man? Auch das war dann in dieser Zeit oft schon ein Bekenntnis. Einheit, ein Thema innerhalb der Gemeinde und über die Gemeindegrenzen hinweg. Einheit ist auch immer wieder angefochten, weil die Fliehkräfte, die sind meistens stärker als die Kräfte, die Einheit suchen. Manchmal auch in der Gemeinde, oft aber in der Christenheit. Die christliche Selbstzentriertheit, die treibt uns oft eher auseinander als zusammen. Und es ist nicht immer der Heilige Geist, der dann zur Gründung von neuen Grüppchen und Gruppen oder Gemeinden führt, sondern es ist manchmal einfach die christliche Selbstzentriertheit. Und damit sind wir bei der entscheidenden Frage, was ist denn Einheit? Geistliche Einheit ist von Gott gewirkt, sie ist eine Schöpfung Gottes. Jesus betet in seinen Abschiedsreden, so wie es uns Johannes überliefert hat, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Und dass Jesus dieses Gebet betet, macht deutlich, dass geistliche Einheit kein menschliches Produkt ist. Weil dieses Gebet niemals von Menschen erfüllt werden kann. Menschen können sich natürlich gegen dieses Gebet stellen, gegen Einheit sperren, dann handeln sie halt auch definitiv gegen Gottes Willen. Aber wenn sich dieses Gebet erfüllt, dann ist es ein Werk des Heiligen Geistes, ein Frucht dieses Gebetes, was Jesus vor 2000 Jahren gebetet hat. In seiner Schrift Gemeinsames Leben erklärt Dietrich Bonhoeffer christliche Gemeinschaft als eine geistliche Gemeinschaft. Er verwendet dabei den Begriff eine pneumatische Gemeinschaft, um nochmal deutlich zu machen, eine Gemeinschaft, die der Heilige Geist stiftet. Das Wort Pneuma ist im Griechischen des Neuen Testaments das Wort, das vom Heiligen Geist auch verwendet wird. Und damit meint Bonhoeffer eben, christliche Gemeinschaft ist vom Heiligen Geist gestiftet. Und damit auch das Einssein unter Christen ist ein Werk des Heiligen Geistes innerhalb der Gemeinde und über die Gemeindegrenzen hinweg. Eine Schöpfung Gottes durch seinen Heiligen Geist. Und fast alles, was ich jetzt heute Morgen sage, das gilt für die übergemeindliche Einheit, aber genauso für die Einheit innerhalb der Gemeinde. Geistliche Einheit ist nicht das Resultat menschlicher Anstrengungen, sondern eine Schöpfung Gottes im Heiligen Geist. Und dann kommt man natürlich zwangsläufig zu der Frage, ist es dann unnötig, sich um Einheit zu bemühen oder gar Einheit zu lernen, so wie das Motto unserer Sommergebetsabende der Evangelischen Allianz hier in Geildorf ist? Nicht ganz. Es ist wie bei meinem Glauben. Auch mein Glaube ist eine Schöpfung Gottes durch seinen Heiligen Geist. Ich kann nicht ohne Wirksamkeit des Heiligen Geistes glauben. Aber ich muss trotzdem lernen, dass dieser Glaube mein Leben durchdringt und dass ich im Willen Gottes lebe. Und genauso ist es in Bezug auf die Einheit. Auch hier müssen wir Schritte zur Einheit lernen und einüben. Dieses Gebet von Jesus macht ja deutlich, dass Einheit zutiefst im Willen Gottes liegt. Es gilt also beides. Einheit ist geistgewirkt. Und braucht gleichzeitig unsere menschliche Anstrengung, sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Schauen wir mal auf die Folgen der Einheit, die Jesus uns beschreibt. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, so betet er ja, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen, du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Jesus Jesus beschreibt Einheit und das seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern als Schlüssel dafür, dass Menschen zum Glauben an ihn kommen. Und es ist ja auch klar, dass es ein starkes Zeichen ist, wenn Christen aus verschiedenen Gemeinden zum Glauben einladen. Wenn Christen aus verschiedenen Gemeinden gemeinsam ein Hoffnungsfest machen. Es ist ein stärkeres Zeichen, wie wenn das jede Gemeinde für sich macht. Die Adelheid und ich werden das x-mal erlebt, wenn man in unseren deutschen Städten einlädt, auf der Straße irgendwelche Straßeneinsätze macht und redet mit Menschen über den Glauben. Dann ist man ruckzuck bei der katholischen Kirche und ruckzuck, was die katholische Kirche alles falsch macht. Und es ist so leicht, dann eine Einheit herzustellen mit diesen Menschen, mit denen man redet, indem man in dieses Schimpfen mit einstimmt. Das ist auch eine Einheit. Aber das ist nicht die Einheit, von der Jesus redet. Es ist eine destruktive Einheit. Im Negativen Einheit herzustellen, ist eine destruktive Einheit, die sich im negativen Reden verbindet. Und es ist keine von Jesus gestiftete Einheit, sondern genau das Gegenteil. Aber manchmal ist es ja so leicht, im negativen Reden Einheit herzustellen. Manchmal fällt uns das so leicht, einzustimmen in negatives Reden über andere Gemeinden, über andere Christen, über andere Pastoren, was auch immer. Es ist oft so leicht. Und ich kann sogar Gemeinde bauen in der Abgrenzung. Ich kann mich von der katholischen Kirche abgrenzen, ich kann mich von der evangelischen Kirche abgrenzen, ich kann mich sogar von der evangelischen Allianz abgrenzen. Irgendwann wird es dann sektierisch. Aber klar ist, Negatives kann auch zusammenschweißen. Auch unter Christen, auch wenn das nicht im Sinn von Jesus ist. Es ist ein ganz normaler Vorgang, den uns manchmal so hochploppt, diese negative Einheit. Und darum ist es wichtig, dass wir dieser negativen Einheit immer wieder widerstehen. Warum ist aber ausgerechnet Einheit der Schlüssel, dass Menschen beginnen, an Jesus zu glauben? Die Antwort ist ganz einfach. Von Anfang an war die Einheit der Christen angefochten und Christen unterscheiden sich in ihrer Freude am Streit leider manchmal in keinster Weise von Nichtchristen. Und Mr. S. ist seit Anfang der Christenheit sehr erfolgreich darin, dieses Gebet von Jesus zu torpedieren. Und so ist eigentlich traurigerweise die Kirchengeschichte von Beginn an ein Zeugnis der Uneinigkeit und der Spaltung. Aber gleichzeitig schaut die nichtchristliche Gesellschaft auf Einheit. Das beste Beispiel ist die wiederkehrende Berichterstattung in den Medien über katholische, evangelische, ökumenische Kirchentage. Die entscheidende Frage ist immer, wann feiert ihr endlich gemeinsam Abendmahl? Je weiter die Menschen weg sind vom christlichen Glauben, desto weniger verstehen sie noch, warum man nicht gemeinsam Abendmahl feiert. Diese theologischen Unterschiede verstehen nur noch Insider. Aber wir müssen gar nicht nur von uns Christen ausgehen, um den Wert von Einheit zu verstehen. Auch außerhalb der Christenheit ist Einheit entscheidend für den Erfolg. Ein Spruch in der Politik lautet ja, der Wähler will keinen Streit. Das hören wir immer wieder. Und man kann davon ausgehen, dass die CDU, CSU das Kanzleramt verloren hat. Das hatte ihren Ursachen darin, dass sie sich einfach zu lange gestritten haben, wer der beste Kanzlerkandidat ist. Und vermutlich sind diese intensiven Diskussionen, die Ampelregierung jetzt hat, auch eine der Auslöser, dass die Umfrageergebnisse dieser drei Parteien zurückgehen. Einheit und Geschlossenheit wird immer wieder als Punkt für den Erfolg, als wesentlichen Punkt für den Erfolg beschrieben. Nicht nur in der Christenheit oder in der Politik, natürlich auch in den Mannschaftssportarten. Wenn man 11 geniale Einzelfußballspieler zusammenstellt, ist es noch nicht automatisch ein gutes Team. Geld schießt nicht automatisch Tore. Also Einheit ist wichtig für den Erfolg oder wie wir Christen sagen, für Frucht. Aber weil ja auch unser Egoismus immer wieder dagegen steht, braucht es natürlich auch immer wieder mal eine Ermahnung zur Einheit. Und das finden wir auch beim Paulus in seinen Briefen immer wieder. Zum Beispiel im Brief an die Christen in Ephesus setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Und mit Einheit meine ich dies, so schreibt Paulus, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Wörtlich, wenn man es direkt übersetzt aus dem Griechischen, kann man da lesen, setzt alles dran, voll Eifer die Einheit des Geistes zu bewahren. Voll Eifer, das hört sich nach ein bisschen mehr an, als Einheit über glückliche Fügungen zu überlassen. Paulus weiß sehr genau, dass Einheit, Einigkeit im Geist, Band des Friedens uns nicht automatisch in den Schoß fallen. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir unterschiedliche Menschen sind, dass wir alle unsere Vorlieben haben, unsere Traditionen, unsere Prägungen, Überzeugungen, dass wir unsere Begabungen, Begrenzungen mitbringen, dass wir erstmal ganz normale Menschen sind. Und selbst dann, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, um zu arbeiten, was ja auch nicht selbstverständlich ist, dann sind diese Schwächen und Fehler nicht gleich verschwunden. Immer wieder werden wir erfasst von Gefühlen wie Neid, Eifersucht, Menschenfurcht, gefühlsmäßige Abhängungen, Abhängigkeiten, Konkurrenzdenken, Parteiungen. Hat die andere Gemeinde mehr Erfolg als wir? Leider prägen uns diese menschlichen Eigenschaften immer wieder. Und die können uns hindern, diese Einheit zu vollbringen, zu der uns Paulus auffordert. Und darum ist es wichtig, dass wir unsere Kräfte nicht gegeneinander verschleißen, weder in der Gemeinde noch über Gemeindegrenzen hinweg, sondern das Reich Gottes gemeinsam voranbringen. So wie wir es mit dem Hoffnungsfest versuchen, wie wir es mit den Gebetsabenden der Evangelischen Allianz versuchen. Dass wir über Gemeindegrenzen hinweg zusammenarbeiten und dass wir uns dafür Zeit nehmen. Es gibt immer genug zu tun in der eigenen Gemeinde. Deswegen muss man sich bewusst dafür Zeit nehmen. Grenzen der Einheit. Es hat sich in den letzten 40 Jahren unheimlich viel getan. Es ist wirklich ein Wunder Gottes, was sich an Einheit und Miteinander in den letzten 40 Jahren getan hat. Die Neuapostolische Kirche ist so ein Wunder Gottes, wie sie neu auf andere Gemeinden und Kirchen zugegangen ist. Und vielleicht hängt manches damit zusammen, dass es 1999 einen ganz wichtigen Schritt gab, dass die beiden großen Kirchen in Deutschland, aber auch weltweite Bedeutung hatte das, dass sie in dieser Rechtfertigungslehre, also das, was zur Kirchenspaltung bei Martin Luther geführt hat, vor 400, vor 500 Jahren, dass sie dort wieder zu einem gemeinsamen Verständnis gefunden haben. Dass die Rechtfertigung vor Gott allein aus Gnade und allein aus Glauben geschieht. 1999 hat der Lutherische Weltbund und die katholische Kirche eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre erstellt. Es wurde in Augsburg dann feierlich begangen, diese gemeinsame Erklärung. Und da können wir unter anderem lesen, gemeinsam bekennen wir allein aus Gnade im Glauben an die Heilstat Christi. Nicht aufgrund unseres Verdienstes werden wir von Gott angenommen und empfangen den Heiligen Geist, der unsere Herzen erneuert und uns befähigt und aufruft zu guten Werken. Das, was 450 Jahre bis 1999 die Kirchenspaltung in Europa zementiert hat, was zu verschiedenen Kriegen geführt hat, wurde mit dieser gemeinsamen Erklärung beendet. Ein Meilenstein der Ökumene und der Einheit. Aber trotzdem merken wir immer wieder, dass wir unterschiedliche Sichtweisen haben auf die offenbarte Wahrheit, die wir in der Bibel finden. Und wie kann man da trotzdem zusammenfinden bei diesen unterschiedlichen Sichtweisen? Das Entscheidende ist natürlich, wie werde ich vor Gott gerecht, allein aus Gnade, allein aus Glauben. Das ist schon mal der entscheidende Schritt. Und trotzdem gibt es noch unterschiedliche Erkenntnisse. Eins ist klar, dass die Einheit eben auch Grenzen hat. Dass diese Einheit, um die Jesus betet, nicht irgendeine Einheit betrifft. betrifft, sondern eine klar definierte Einheit. Am Anfang seines hohen priesterlichen Gebetes betet Jesus: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Die Einheit, um die Jesus betet, da geht es um diejenigen, die den Gott der Bibel als ihren himmlischen Vater bekennen und die Jesus als ihren Christus, Messias, Erlöser, den der himmlische Vater gesandt hat, erkennen und dadurch ewiges Leben haben. Erkennen meint im neutestamentlichen Sinn immer eine Erkenntnis des Herzens. Gott erkennen meint die tiefe Gemeinschaft mit Gott haben. Und das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und Menschen, die Bedeutung von Jesus relativieren, die sagen, alle Religionen führen auf den gleichen Berg, oder die irgendwelche andere Dinge noch dazufügen, wie das Buch Mormon oder ähnliches, mit denen kann ich keine Einheit haben. Ich kann mit ihnen natürlich zusammenarbeiten in bestimmten Projekten, aber das ist nicht die Einheit, um die Jesus betet. Und trotzdem bleiben immer noch unterschiedliche Erkenntnisse. Auch unter denen, die Jesus als ihren Messias, als ihren Christus bezeugen. Mir hat vor einigen Jahren mal ein Buch geholfen von einem amerikanischen Christen, Christ und Katholik, von der katholischen Erneuerung in den USA. Er ist definitiv ein Bruder in Jesus. Und er hat ein Buch geschrieben, was Katholiken glauben. Das ist sowas wie ein kleiner Katechismus in einfachster Form. Und in seinem Vorwort geht er auf die Unterschiede ein zwischen evangelischen und katholischen. Und dabei verwendet er einen ganz hilfreichen Begriff, unterschiedlich zu gewichtende Wahrheiten. Und er schreibt es ganz klar, die wichtigste Einheit ist diese Rechtfertigung allein aus Glauben und Gnade. Die steht auch bei ihm an erster Stelle. Und dann beschreibt er viele Dinge, die ich auch unterschreiben könnte. Und dann beschreibt er aber auch Dinge, die ich so nicht unterschreiben könnte. Was Maria angeht, was das Fegefeuer angeht, was den Stellenwert des Papstes angeht. Und trotzdem ist der Autor dieses Buches eindeutig mein Bruder in Jesus. Und der Schlüssel dazu ist meiner Meinung nach die unterschiedlich zu gewichtenden Wahrheiten. Diese Wahrheiten für ihn als Katholik über Maria, über das Fegefeuer, Stellenwert des Papstes, das ist für ihn nicht die erste und zweite Wahrheit, sondern die elfte und fünfzehnte. Und uns trennen dann nicht diese elfte und fünfzehnte Wahrheit, sondern uns einen die ersten zehn Wahrheiten, die er in seinem Buch beschreibt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel, dass wir auf das Einende schauen und nicht das Trennende betonen. Unterschiedlich zu gewichtende Wahrheiten, uns einen die ersten Wahrheiten und nicht die nachrangigen Wahrheiten. Zum Schluss, wie kann Einheit gelingen? Für mich das eindrücklichste Bild, was wir da im Neuen Testament finden, neben diesem Gebet von Jesus, wo Jesus die Einheit mit mir, Jesus in dir, wir gemeinsam in Jesus beschreibt in diesem Gebet. Es gibt noch eine andere Stelle, wo wir eine konkrete Umsetzung genannt bekommen von ihm. Matthäus 18 ist auch von Einheit die Rede. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das Wort, das hier steht für eins werden, ist das griechische Wort symphoneo. Wir haben es eingedeutscht in Symphonie, zusammenklingend, harmonisch. Das Bild dafür ist das Symphonieorchester. Und das Symphonieorchester drückt, finde ich, unheimlich viel Einheit aus. Jeder hört oder der Dirigent geht nach der Vorlage des Komponisten. Und Gott in diesem Bild ist der Komponist. Der Heilige Geist ist der Dirigent. Und wir sind das Symphonieorchester. Und wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass in den letzten Jahrzehnten, als der Heilige Geist nochmal neu auf dieser Welt begonnen hat zu wirken, als man ihm nochmal mehr Raum gab, Trennungen von Jahrhunderten überwunden wurden und Einheit einen ganz neuen Schub bekommen hat. Es geht für uns darum, auf den Dirigenten zu sehen, und es geht für uns darum, auf die anderen Instrumente zu hören. Und Matthäus baut dieses Wort Symphonie, das eingedeutet das deutsche Wort Symphonie, ein in das gemeinsame Gebet von Jüngerinnen und Jüngern Jesu. Er baut es ein in die Verheißung, dass Gebet in Einheit erhört werden wird. Gebet in Einheit wird erhört werden. Und da sind wir wieder bei diesem hohenpriesterlichen Gebet von Jesus. Einheit der Christen beginnt und hat ihren Kern im gemeinsamen Gebet, im symphonischen Gebet. Und symphonisches Gebet, das heißt sensibel sein für den anderen. Und dabei auf den Einsatz des Heiligen Geistes zu achten. So wie bei einem Symphonieorchester. Und wer so symphonisch beten möchte, der entwickelt eine Sensibilität für den Heiligen Geist. So ein Ohr nach innen zur Stimme des Heiligen Geistes und ein Ohr nach außen zu dem, was meine Geschwister, was der Bruder, die Schwester gerade beten. Und Symphonie und Sensibilität sind für mich zwei Schlüsselworte für Einheit. Symphonie entsteht durch Sensibilität. Dass ich sensibel bin für das, was der Heilige Geist durch die christlichen Geschwister tut, was er in anderen Gemeinden wirkt. Dafür gilt es, eine Sensibilität zu entwickeln. Das Wirken des Heiligen Geistes in den anderen Kirchen und Gemeinden zu entwickeln. Neuapostolische Kirche habe ich schon genannt. Katholische Kirche könnte ich viele Sachen erzählen, wie der Heilige Geist gerade in der katholischen Kirche wirkt. Das ist für mich unglaublich. Aber ich muss ja nicht alles verstehen. Sensibilität verbietet alle Rechthaberei. Sensibilität findet in ihrem Ausdruck, achte einer den anderen höher als sich selbst. Sensibilität lässt uns einander wahrnehmen mit der Frage, was macht den anderen aus? Und Sensibilität lässt uns aufeinander hören, will mir Gott etwas durch den anderen sagen. Sensibilität lässt uns einander verstehen, wo entdecke ich Gottes Wirken im anderen. Und Sensibilität lässt uns einander wertschätzen, weil ich Jesus im anderen entdecke. Wenn wir das so lesen, wenn ich das so lese, merke ich, wie weit ich noch davon entfernt bin, von dem, was Jesus beschreibt und was Jesus bietet. Sensibilität und Symphonie, das sind zwei Wörter, die entscheidend sind für die Einheit. Und es braucht Zeit. Wenn ein Symphonieorchester auftritt, dann liegen viele, viele Proben, viele, viele einzelne Übungsstunden der Orchestermitglieder hinter ihnen. Es braucht Zeit. Wenn wir von Herzen eins werden wollen, dann brauchen wir viel Zeit im Miteinander. Dann muss man den einen oder anderen Fernsehabend mal sausen lassen und die Zeit für das Miteinander investieren. Miteinander reden, miteinander beten, einander wahrnehmen, einander verstehen. Aber wir sollten Jesus vertrauen, dass diese Investition in das Miteinander, dass es keine verlorene Investition ist, dass es keine unnötige Zeit ist, sondern weil dann eine Belohnung wartet, dass Menschen aufgrund von dieser Einheit zum Glauben kommen. Und darum drei, vier ganz konkrete Schritte zum Schluss. Lade doch mal jemand aus einer anderen Gemeinde ein, zum Kaffee, zum Abendessen. Oder besucht mal eine Veranstaltung, einen Gottesdienst einer anderen Gemeinde. fand es jetzt ganz nett, dass wir im Hoffnungsfest Leute da waren aus anderen Gemeinden, dass sich das einfach mal angeschaut haben, ohne dass sie da gleich im Dreikerkreis dabei waren. Und so können wir das auch tun, dass wir mehr Verständnis füreinander bekommen, wenn ich mal eine Veranstaltung oder einen Gottesdienst in einer anderen Gemeinde besuche. Für eine andere Gemeinde regelmäßig beten. Wir tun das ja im Allianz-Gebetsabend immer wieder, dass wir bewusst füreinander beten. Und das Gebet ist der Mutterboden für jegliche Einheit. Füreinander beten, miteinander beten, und darum ist die Evangelische Allianz ja seit 160 Jahren die Mutter aller Einheitsbemühungen, und sie ist ja in erster Linie eine Gebetsbewegung. Anderen respektvoll begegnen, positiv über andere Gemeinden und Christen aus anderen Gemeinden reden. Das erfordert ein bisschen Anstrengung, aber wir müssen uns klar sein, in der Ewigkeit sind wir nicht allein. Es wird dort nicht nur uns geben. Und von daher können wir hier schon mal üben, anderen respektvoll begegnen und uns bewusst machen, wir haben nicht die alleinige Wahrheit. Es gibt immer unterschiedliche Erkenntnisse und unterschiedlich zu gewichtende Wahrheiten. Und dass ich von jetzt mal einfach versuche, positiv das Positive bei anderen Christen und in anderen Gemeinden zu sehen. Dass ich negatives Reden wirklich unterlasse, dem widerstehe, auch wenn es oft so leicht hochkommt. Dass ich Gerüchte nicht weiter verbreite, auch wenn das vielleicht schwerfällt. Ich möchte jetzt einfach eine kurze Stille euch anbieten und dass ihr darüber nachdenken könnt, was ihr euch da vornimmt. Ein Gebet von John Wesley. John Wesley hat im 18. Jahrhundert mit seinen Methodisten eine Erweckung in England ausgelöst. Viele sagen, dass diese Erweckung und die sozialen Reformen, die mit dieser Erweckung zusammenhängen, es in England verhindert hat, dass es dort eine Revolution gab, wie in Frankreich zum Beispiel. Und von John Wesley ist ein Gebet überliefert, das Gebet der Familie Jesu Christi. Das hat er immer wieder gebetet und weitergegeben, und das war so ein Punkt für diese Erlösung, für diese Erweckung. Lest es euch einfach mal durch, ob ihr das beten wollt. Wir singen jetzt ein Lied, Vater, mach uns eins. Und wer dieses Gebet dann wirklich beten möchte, mit ehrlichem Herzen, der kann das dann gemeinsam dann nach diesem Lied gemeinsam beten. Ja, ich lade euch jetzt ein, dieses Gebet gemeinsam zu sprechen, wer es mag, ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Vater,